Ja, ihr lieben Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch ganz herzlich grüßen im Namen unseres wunderbaren Herrn Jesus Christus. Ich durfte ja diese Tage schon einige Verkündigungen halten, da waren weniger da. Ich will das kurz vielleicht noch einmal zusammenfassen. Unser Thema war ja die Gemeinde und ihr Weg in dieser letzten Zeit. Wir haben uns am Freitag daran erinnert, dass die Gemeinde hineingestellt ist in die letzte Zeit vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und dass in dieser Zeit ganz besondere Herausforderungen und Kämpfe und Versuchungen auf die Gemeinde zukommen. Wir haben auch gesehen, es gibt die Gefahr der Verfolgung und immer wieder hat sich die Gemeinde Jesu Christi in der Verfolgung bewährt und sie wurde im Endeffekt gestärkt. Aber der Herr Jesus hat in Matthäus 24 gesagt, die größte Gefahr in der Endzeit ist die Verführung, dass in christlichem Gewand falsche Lehren, falsches Evangelium, falsche Geister auftreten, falsche Propheten und die Gemeinde in die Irre führen wollen. Und wir haben gesehen, dass das die weitaus größere Gefahr ist, dass wir da in besonderer Weise wachsam sein müssen, beten müssen, Acht haben müssen, dass wir nicht von dem biblischen Weg dem Herrn nach abgeführt werden, abgeleitet werden durch falsche Lehren. Und wir haben auch gesehen, dass in dieser letzten Zeit besonders wichtig ist, die Furcht Gottes zu bewahren und zu erhalten, dass diese Ehrfurcht von den modernen weltförmigen Christen zerstört und untergraben wird, dass man meint, Gott sei ein Kumpel, mit dem man umgehen könnte, der einen alles segnet, alle Wege, die man eigenmächtig geht. Und dass es eine furchtbare Verführung ist. Das haben wir gestern Morgen gesehen. Und wir haben auch uns Gedanken gemacht über drei Gefahren, die der Gemeinde in dieser letzten Zeit drohen. Und haben gesehen, dass die Gesetzlosigkeit in den letzten Tagen sehr stark zunimmt. Dass die Menschen die Gebote Gottes missachten, nicht nur die Welt, sondern auch die, die sich Christen nennen, sagen, ich will doch nicht so eng und gesetzlich sein, ich habe doch Freiheit, das zu tun, was mir gefällt. Und dass heute die Christenheit weithin ist, wie im Richterbuch gesagt wird, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das ist Gesetzlosigkeit. Man setzt letztlich den Herrn Jesus ab, als Herrn der Gemeinde, wenn man sagt, wir entscheiden selber, was wir in der Gemeinde machen wollen. Wir haben gesehen, dass Gottes Ordnungen immer noch für die Gemeinde gelten und dass die, die den Herrn fürchten, auch sein Wort bewahren. Und wir haben auch gesehen, dass Feminismus eine Gefahr ist in der endzeitlichen Gemeinde, dass eine Strömung entsteht, die die Frauen zum Herrschen, zum Verkündigen, zur Gemeindeleitung führen wollen. Und fast alle modernen weltförmigen Gemeinden haben heute Pastorinnen, Predigerinnen und Gemeindeleiterinnen. Und das ist auch so eine endzeitliche Strömung, dass die Ordnungen Gottes umgekehrt werden sollen. Und wir haben gesehen, dass auch eine Gefahr in der Gemeinde ist, dieses beliebige Stehenlassen von allem, was sich Wahrheit nennt. Die Bibel sagt, es gibt nur eine Wahrheit. Diese Wahrheit ist eine Person. Und diese Person ist der Herr Jesus Christus. Er hat von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und heute gibt es viele Leute, die sich Christen nennen, die sagen, es gibt viele Wege zu Gott, es gibt viele Wahrheiten. Man kann auch als Moslem oder als Hindu zu Gott kommen, man muss sich nicht bekehren. Und das ist eine große Verführung, das ist eine große Lüge des Teufels. Und so sehen wir, wir müssen wachsam sein. Wir müssen für den Glauben kämpfen, der uns ein für alle Mal überliefert wurde. Das waren so ein paar Gedanken, die wir vom Wort Gottes her an diesem Wochenende schon betrachten durften. Nun, heute Morgen ist es mir auf dem Herzen, darüber zu sprechen, über das Thema Berufen, die Welt zu überwinden. Ich habe mich gefreut, als der Bruder David dieses Bibelwort vorgelesen hat bei der Einleitung. Wir haben nicht darüber gesprochen, was für ein Thema ich heute habe. Und es ist genau das Bibelwort, was mir auch auf dem Herzen liegt und was ich jetzt auch noch einmal vorlesen will. Da geht es darum, dass der Herr Jesus diese Welt überwunden hat und dass auch wir berufen sind, diese Welt zu überwinden. Lasst uns noch einmal aufschlagen, 1. Johannes 2, Abvers 15. Da heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist diese eine Aufforderung. Dann lesen wir im Johannesevangelium eben das, was wir schon vorher einmal gelesen haben, Vers 33 in Kapitel 16, wo der Herr sagt, in der Welt habt ihr Angst oder habt ihr Bedrängnis, wie es in der Schlachterbibel steht, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, das soll unser Thema sein. Die Welt und ihre Herausforderungen, ihre Verführungen und dass wir in dem Herrn Jesus Kraft haben, die Welt zu überwinden. Wenn wir jetzt dieses Wort in 1. Johannes 2 lesen, da steht, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Da müssen wir uns zunächst mal fragen, was versteht denn die Bibel hier unter Welt? Nun, gerade im Johannesevangelium und in den Johannesbriefen bedeutet Welt ganz deutlich die Lebens- und Denkweise der gottlosen Menschen. Die gottlose Menschheit, die sich von dem lebendigen Schöpfergott losgesagt hat. Die Menschen, die sagen, ich lebe mein eigenes Ding, ich lebe für mich, ich bin mir selbst das Gesetz. Wir haben das gestern gehört, der autonome Mensch, der sich selber das Gesetz gibt und nach dem Gesetz Gottes nicht mehr schaut. Die Summe aller dieser Menschen, die Summe aller Religionen, aller Weltanschauungen, aller Kulturen, der Zivilisation, das nennt die Bibel die Welt. Es sind die gottlosen Menschen, ihre Gedanken und ihre Lebensweise. Das ist die Welt. Und die Bibel sagt zwei Dinge. Die Welt ist eine Verführungsmacht, eine Macht, die uns feindlich ist. Und sie sagt, Christus hat die Welt überwunden und wir sind berufen, die Welt zu überwinden. Und das soll uns heute Morgen beschäftigen. Ja, wir sollen also diese Welt nicht lieb haben. Wir sollen diese Lebensweise der gottlosen Menschen nicht lieb gewinnen, aber sie ist eine Verführungsmacht. Sie versucht uns, unsere Herzen zu stehlen. Wenn wir das lesen, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Da sehen wir etwas. Die Welt appelliert an uns. Sie ruft uns zu, sie lockt uns. Und was sind die Angebote, die uns verlocken sollen? Es sind Dinge, die in uns selbst etwas ansprechen. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft der Bibel. Die Welt ist uns feindlich gesinnt, aber die Welt hat einen Bündnispartner in uns selber und das ist unser Fleisch. Und deshalb ist die Welt gefährlich für uns gläubige Christen. Die Welt ist eine feindselige Lebensumgebung. Auch da wollen wir vielleicht ein Bibelwort dazu lesen. Wie stehen wir Gläubige überhaupt zu der Welt? Warum gibt es da einen Konflikt? Warum können wir nicht einfach ganz friedlich mit der Welt zusammenleben? Warum dürfen wir die Welt nicht lieben? Nun, wenn wir einmal lesen, was der Herr Jesus in Johannes 17 uns lehrt, dann verstehen wir das, denke ich, besser. In Johannes 17 ab Vers 14 sagt der Herr Jesus etwas von dem Verhältnis der wahren Kinder Gottes zu dieser Welt. Da sagt der Herr, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Er betet ja zu dem Vater. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Das ist also eine ganz grundlegende Wahrheit, die Bibel uns lehrt. Die Welt ist unter der Herrschaft des Bösen, unter der Herrschaft des Satans, der der Fürst dieser Welt ist. Und die Welt hasst den Herrn Jesus, das ist das Erste. Die Welt hat ihn verworfen, obwohl er kam, um die Welt zu erretten. Er kam in Liebe und Gerechtigkeit. Er hat den Weg der Wahrheit den Menschen verkündet und die Antwort der Menschen war, dass sie gesagt haben, hinweg mit diesem, ans Kreuz mit ihm. Und so ist es auch heute noch. Die sündigen Menschen, die ihr eigenes Leben leben wollen, die hassen den Herrn Jesus. Sie wollen ihn nicht haben. Er stört sie. Er stört sie in ihren sündigen Wegen. Er deckt ihre Bosheit auf. Er weckt ihr Gewissen und sie wollen ihr Gewissen gar nicht wecken lassen. Und deswegen sind auch wir, die wir dem Herrn Jesus angehören, in der Welt keine Lieblinge, keine geschätzten, geehrten Mitglieder der Gesellschaft, sondern die Welt hasst auch die wahren Christen. Das ist ganz klar. Wenn sie unseren Herrn abgelehnt und verworfen haben und wir wollen unserem Herrn Jesus nachfolgen und ähnlich sein, dann müssen sie uns auch ablehnen. Wenn sie das nicht tun, wenn sie uns schätzen und streicheln und hochheben, dann stimmt etwas nicht mit uns. Dann leben wir nicht so, wie der Herr Jesus es gelehrt hat, oder? Das ist nämlich auch eine große Not. Wir sind immer in Gefahr, uns dieser Welt anzupassen. Dieses Spannungsverhältnis, dieser Hass, diese Verachtung der ungläubigen Menschen, den Gläubigen gegenüber, das ist ja für jeden eine Anfechtung. Wisst ihr, wir Menschen sind alle eigentlich so gebaut, dass wir gerne mit unserer Umgebung in Harmonie leben. Wir möchten ja nicht gerne künstlich Konflikte haben. Ja, lieber passen wir uns ein bisschen an, dann gibt es keinen Ärger. Und wisst ihr, das dürfen wir in Bezug auf die Welt genau nicht tun. Das sagt die Bibel uns. Wir müssen wissen, wir sind ein Fremdkörper in der Welt. Der Apostel Paulus hat gesagt, ich bin der Auskehrig, der Auswurf der Welt. Verspottet, verachtet und er hat gesagt, jawohl, das ist auch richtig so. Weil ich gehöre dem Herrn Jesus. Und diese Einstellung will der Herr uns schenken. Dass wir bewusst sagen, diese Spannung muss ich auf mich nehmen. Wisst ihr, im persönlichen Bereich sagt die Bibel, jagt nach dem Frieden mit jedermann. Ja, wir sollen nicht künstlich Konflikte mit einzelnen Menschen haben, sondern wir sollen ruhig das tun, was zum Frieden dient. Aber in Bezug auf die Welt kann es keinen faulen Frieden geben. Da ist Krieg erklärt. Und da müssen wir wissen, auf welcher Seite wir stehen. Wir können nicht irgendwo im Niemandsland dazwischen uns bewegen. Entweder die Welt oder Christus. Schwarz oder weiß. Und das ist genau das, wo die Bibel uns hier ganz deutlich lehrt. Also die wahren Gläubigen sind von der Welt gehasst. Sie mögen sie nicht. Sie würden sie am liebsten raustun aus der Welt. Und dann heißt es Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wisst ihr, das ist dieses Spannungsfeld. Der Herr Jesus hat uns in diese Welt hineingestellt. Wir müssen im Beruf, in der Nachbarschaft, überall mit den Menschen, den gottlosen Sündern zusammenleben. Und es gibt immer wieder Spannungen und Schwierigkeiten. Aber das hat Gott so gewollt. Es war ein völliger Irrweg, als in der katholischen Kirche die Mystiker, die Mönche gesagt haben, wir gehen aus der Welt hinaus, wir mauern uns ein in ein Kloster, dort sind wir von der Welt frei. Das geht gar nicht. Die haben die Welt mitten ins Kloster genommen und sind vielleicht weltlicher gewesen als manche draußen. Weil die Welt ist nämlich in unserem Herzen, in unserem Fleisch drin, wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann gehören wir einfach zur Welt. Da können wir der Welt auch gar nicht entfliehen. Und die Kinder Gottes sollen mitten in der Welt ein Licht sein und anders leben. Das schafft Spannungen. Das ist herausfordernd. Aber genau das ist unser Auftrag. Das lesen wir auch weiter. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Gott will uns bewusst in dieser Welt lassen. Aber Gott will uns bewahren vor dem Bösen, das in der Welt ist. Er will uns schützen, dass wir uns nicht vergiften und anstecken lassen, dass wir uns nicht verführen lassen, die sündigen Wege der Welt mitzugehen. Da müssen wir auch selber aufpassen. Und dann heißt es Vers 16, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeder Mensch ist von Natur aus Teil dieser Welt und damit auch Gegenstand des Zornes Gottes und jemand, der ein Rebell gegen Gott ist. Das ist ein bisschen schwierig. Auch unsere Kinder, die in einer christlichen Familie aufwachsen, solange sie sich nicht bewusst bekehrt haben und wiedergeboren sind, gehören sie in gewisser Weise noch zu der Welt. Und der Welt entkommen, das kann man nur durch eine bewusste Entscheidung für den Herrn Jesus, durch eine Bekehrung, indem ich den Herrn Jesus im Glauben annehme. Und dann gilt das, was der Herr hier sagt, sie sind nicht mehr von der Welt. Sie gehören nun zu dem Himmel. Sie gehören zu Christus. Sie haben kein Erbteil mehr in dieser Welt. Und das ist unsere Stellung, wenn wir Gläubige sind. Wir sind nicht von der Welt, wie auch der Herr Jesus nicht von der Welt ist. Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Also das ist unsere Stellung. Die Welt ist unser Feind und dennoch ist die Welt auch unser Missionsfeld. Die Welt kann unser Missionsfeld sein, wo wir Menschen für den Herrn Jesus gewinnen, wenn wir uns heiligen lassen, wenn wir uns absondern von der Welt, wenn wir genau nicht gleichförmig der Welt sind. Dann haben wir die Kraft, in der Welt ein Licht zu sein und Menschen aus der Welt herauszurufen zu Christus. Und das ist unser Auftrag. Auch dafür hat Gott uns in dieser Welt gelassen, dass wir ein Licht sind, dass wir das Licht des Evangeliums anderen weitergeben. Ja, so lehrt es die Bibel. Und da lesen wir in Philipper 3, Vers 18 bis 21 auch noch eine ganz wichtige Tatsache. Ich lese vielleicht einmal doch auch noch die Verse vorher. Da geht es auch um die Menschen der Welt und um die Stellung der Gläubigen. Vers 18, Philipper 3. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Wisst ihr, das Schlimme ist, es gibt auch Leute, die nennen sich Christen und die sind nicht wirklich wiedergeboren, sie sind noch völlig Teil dieser Welt. Ihre ganzen Gedanken sind, wie kann ich mich hier verwirklichen, wie kann ich hier reich werden, wie kann ich hier groß rauskommen. Sie sind irdisch gesinnt. Sie verwerfen das Kreuz des Christus. Aber die wahren Gläubigen, von denen wird gesagt, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Also die wahren Gläubigen wissen, wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir haben kein Erbteil hier. Es kann uns nicht darum gehen, hier reich zu werden, ein wunderschönes Haus zu bauen, tolles Auto zu fahren und das Leben hier zu genießen in vollen Zügen. Das ist nicht das Ziel eines Kindes Gottes. Das heißt nicht, dass wir nicht Häuser und Autos haben dürfen. Natürlich dürfen wir das haben. Aber daran sollen wir unser Herz nicht hängen. Das sind die Notwendigkeiten dieses Lebens und Gott gönnt uns das in einem gewissen Maß. Aber es darf niemals sein, dass das unser Lebensziel wird, dass wir dafür leben. So wie es die Menschen dieser Welt tun, ja, ein Haus, ein Auto, Wohlstand, Karriere, einmal erfolgreich sein. Und dann steht es im Nachruf, er hat unermüdlich für das Wohl der Firma gearbeitet. Ja, das war sein höchster Lebenszweck. Ja. Aber das kann es niemals sein, dass die Ewigkeit außer Acht gelassen wird, dass die Verheißung des Himmels missachtet wird. Nein, wahre Kinder Gottes sind Bürger des Himmels. Ihr Erbteil ist im Himmel. Ihre Heimat ist im Himmel und dorthin ist ihr Verlangen gerichtet, nicht auf die Erde. Das ist der Unterschied. Und da müssen wir uns auch fragen, wo stehen wir, wo stehst du und wo stehe ich? Also die wahre Gesinnung der Gläubigen ist, dass sie hier Fremdlinge sind, dass sie hier keine Heimat haben. Wir sehen das so schön im Hebräerbrief und das ist die Stellung, die wir zu dieser Welt haben sollten. Hebräer 11, das lesen wir ja von den Vorbildern des Glaubens. Ab Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Wenn dann Abraham das so bekannt hat, und an Isaac und an Jakob, dann gilt es für uns erst recht, die wir einen himmlischen Herrn haben. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Vers 16, nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Also die Heimat, die wir suchen, ist das himmlische Jerusalem. Und deshalb sind wir hier auf der Erde Wanderer ohne Bürgerrecht. Und das sind Exilanten, das sind Außenseiter, das sind Leute, die in den Geschäften dieser Welt kein Mitspracherecht haben und gar nicht mitsprechen wollen. Heute wird oft gesagt, ja, die Gemeinde muss sich um die Politik kümmern, wir müssen Initiativen und Aktionen starten. Das ist nicht biblisch. Ja? Wir sind hier Fremdlinge, wir sind hier auf der Durchreise. Unser Ziel ist der Himmel. Und dort haben wir ein Bürgerrecht. Dort gehören wir hin. Und das sollte sich in unserem Alltagsleben widerspiegeln, ihr Lieben. Dass wir die Welt nicht lieb gewinnen, dass wir uns nicht heimisch machen in der Welt, dass wir nicht ihren Versuchungen und Verlockungen folgen. Und das ist genau der Punkt, die Bibel sagt ganz klar, wir sollen als eine heilige Braut des Christus hier auf der Erde leben, unbefleckt von der Welt uns halten. Und der Teufel, der versucht uns zu verführen, dass wir uns von der Welt und ihren Sünden beflecken lassen. Und leider ist es bei so manchem Christen der Fall, dass er sich hineinziehen lässt in die schmutzigen Geschäfte und Begierden und Vergnügungen dieser Welt und dass er dadurch befleckt wird und ja, diesen Wandel als heilige Braut des Christus ein Stück weit verlässt. Ich möchte das noch einmal ganz deutlich machen, dass wir in der Welt durchaus die Dinge dieser Welt gebrauchen dürfen, aber 1. Korinther 7, Vers 31 sagt, wir sollen sie so gebrauchen, als gebrauchten wir sie nicht. Wir sollen sie innerlich loslassen. Wir dürfen nicht an ihnen kleben. Und es ist genau dieser Kampf, in dem wir stehen, dass wir nicht uns in der Welt fest niederlassen. Wisst ihr, das war einmal die Gefahr bei Jakob. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Geschichte erinnert, wo er in Sichem war und wo dann die Bürger von Sichem gesagt haben, bleib doch hier, erwirb dir hier Land, verheirate deine Söhne mit unseren Töchtern und unsere Söhne werden eure Töchter hier heiraten und werdet sesshaft. Und da musste Gott eingreifen. Das war eine große Gefahr. Der Jakob war dabei, seine Berufung und Auftrag als Fremdling und Mann Gottes zu verlieren, weil er sich in der Welt sesshaft machen wollte. Und dass diese Versuchung, die geht an jeden von uns. Mach dich doch hier sesshaft. Mach's doch wie alle anderen. Sei einer von uns. Und da müssen wir sagen, nein, ich habe einen anderen Auftrag, eine andere Berufung. Ich bin unterwegs zu der himmlischen Heimat. Und dort habe ich ein Erbteil, nicht hier. Und das ist diese Gesinnung, die Gott bei uns sucht. Was hilft uns dabei? Wisst ihr, wir lesen ja in dem ersten Johannesbrief, dass da steht, die Gestalt dieser Welt vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist eine Botschaft, die müssen wir immer wieder neu hören, dass nämlich der heilige Gott diese Welt schon gerichtet hat, dass diese Welt mit all ihren Verlockungen, die so lebendig aussieht, so interessant, so vielgestaltig, diese Welt ist eigentlich schon totgeweiht. Diese Welt steht kurz vor der Vernichtung. Ich möchte das noch einmal ausführen an einer sehr eindrücklichen Stelle, nämlich in 2. Petrus 3. Da wird davon geredet, dass es auch viele Christen gibt, die sagen, das Gericht über die Welt findet gar nie statt. Die Welt wird immer besser, es geht immer weiter so und die Christen dürfen sich ruhig in der Welt gemütlicher machen. Lesen wir einmal 2. Petrus 3 ab Vers 3. Diese Verse, die von dem kommenden Gericht Gottes über die Welt handeln. Da heißt es, dabei sollt ihr von allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. All die sagen, es gibt gar kein kommendes Zorngericht. Gott hat diese Welt schon gesegnet und es wird alles so gut weitergehen. Aber der Apostel Petrus sagt, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Ja, wenn Gott diese Welt gut finden würde und kein Problem hätte mit den ganzen Sünden dieser Welt, dann hätte er damals nicht die Welt durch die Flut vernichtet. Es war, weil die Gottlosigkeit der Menschen so groß war, musste Gott Gericht senden. Und daran erinnert die Bibel und sagt, schaut einmal her, Gott ist ein Gott des Gerichts. Er kann auch bei den heutigen Gottlosigkeiten und Sünden dieser Welt nicht zuschauen. Er muss sie richten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das lesen wir in den folgenden Versen. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollte nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Was sagt der Apostel uns hier? Er sagt, schaut her, diese Leute, die sagen, es kommt schon kein Gericht. Die Welt wird immer so weitergehen und wird immer besser werden. Die täuschen sich ganz gewaltig. Tatsache ist, die Bibel sagt an so vielen Stellen im Alten Testament, der Tag des Herrn kommt. Gott wird Gericht üben in Feuer und wird die gottlose Welt vernichten. Und weil das nun 2000 Jahre nicht passiert ist, sagen die Menschen, ach, das stimmt doch alles gar nicht. Ja? Gott gibt gar kein Gericht. Er wird die Welt segnen und hat sich schon längst mit ihr arrangiert. Und das stimmt nicht. Sondern was ist der Grund, dass Gott so viele 100 Jahre das Zorngericht zurückgehalten hat und auch jetzt noch zurückhält? Nicht, dass die Welt gut wäre, nicht, dass Gott das Gericht vergessen hätte, sondern es gibt einen einzigen Grund, und das ist die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, der noch Sünder zur Umkehr ruft, der noch eine Chance lassen will, dass der Sünder sich bekehrt. Und das ist so wichtig. Christus hätte schon vor 100 Jahren wiederkommen können und das Gericht ausführen können. Oder vor 200 oder vor 300. Aber ihr Lieben, was wäre dann mit uns gewesen? Wir wären keine geretteten Seelen gewesen, die in die Himmelsherrlichkeit eingegangen wären. Und deswegen, Gott wartet zu. Gott zögert dieses schreckliche Gericht hinaus. Er möchte Gnade üben an Menschen. Er möchte, dass noch Menschen diesen Raum zur Buße nutzen. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Aber der Mensch geht verloren, wenn er sich nicht bekehrt zu dem Herrn Jesus, wenn er dieses Gnadenangebot Gottes nicht persönlich für sich annimmt, dann wird er mit der Welt gerichtet und geht zugrunde. Das ist eine ganz klare Botschaft der Bibel. Und weil der heilige Gott sein Gericht hinauszögert, meinen die gottlosen Menschen, es kommt gar kein Gericht. Wir können ruhig so weiter sündigen. Und das ist ein ganz schlimmer Irrtum. Davor warnt die Bibel uns hier. Und deswegen dieser Ruf, den auch unser Bruder David heute Morgen gesagt hat, kehre um, solange noch Gnadenzeit ist, solange es noch möglich ist. Ergreife den Herrn Jesus und seine Errettung, solange du noch kannst. Weil wenn der Tag des Zorngerichtes Gottes kommt, dann ist diese Tür der Gnade für diejenigen verschlossen, die das Evangelium gehört haben und abgelehnt haben. Jetzt, heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. So steht es geschrieben. Und wisst ihr, wenn dann mal dieser Tag da ist, dann wird der Zorn des heiligen Gottes ungehindert und in voller Wucht diese Welt treffen. Und die Bibel sagt, was dann geschieht. Dann werden sogar die Himmel ins Wanken kommen und die Erde wird durch ein Feuersgericht verzehrt werden. Und dann sind diese ganzen Dinge, an die wir in Gefahr sind, unser Herz zu hängen, nicht mehr da. Ich sage immer, der Himmel und auch die neue Erde Gottes kennt keine Handys, kennt keine Autos, keine tollen Computer, keine Modekleidung, keine, alle diese nichtigen Dinge, an die wir in Gefahr sind, unser Herz zu hängen, die hat Gott schon längst zur Vernichtung bestimmt. Und ich sage immer, wisst ihr, eine junge Frau, die klug ist und die Gott fürchtet, die würde niemals ihr Leben verbinden in der Ehe mit einem Mann, der schon in der Todeszelle sitzt und sein Todesurteil jeden Tag erwartet. Das macht doch niemand, dass er sich verheiratet mit einem zum Tode verurteilt. Aber genau das ist der Stand dieser Welt. Wenn wir flirten mit der Welt, wenn wir die Welt lieb gewinnen, dann setzen wir unser Leben ein für jemanden, der schon zum Tode verurteilt ist und den Gott morgen schon wegnehmen kann im Zorngericht. Und das ist zutiefst töricht und verkehrt. Also wir sollen uns nicht einlassen mit dieser Welt. Wir sollen nicht diese Welt lieb gewinnen. Diese Welt ist eine gefährliche Verführungsmacht für uns Christen. Wenn wir unser Herz an sie hängen, dann nehmen wir Schaden in unserem Leben. Ich möchte da noch einmal lesen, diese Stelle in Jakobus 4, wo auch der Geist Gottes ganz ernst die Christen mahnt, nicht Freunde oder Liebhaber der Welt zu sein. Jakobus 4, Vers 4, da heißt es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Da wird ein geistliches Bild gebraucht, das ganz wichtig ist. Die Gemeinde ist die verlobte Braut des Christus. Die Gemeinde hier auf der Erde hat einen Bräutigam im Himmel und dem ist sie in Treue und Keuschheit anverlobt. Und wenn sie jetzt flirtet mit der Welt, dann ist es geistlich gesehen Ehebruch. Dann ist es eine schlimme Untreue, ein Treuebruch. Versteht ihr, was hier gesagt ist? Wir sind gerufen, in dieser Welt heilig zu leben für den Herrn. Und wenn wir uns mit der Welt eins machen und verbünden, dann verraten wir sozusagen unseren himmlischen Bräutigam. Das ist eine ernste Sache. Wer eine Liebelei mit der Welt anfängt, der macht sich zum Feind Gottes. So ernst ist es geschrieben. Und hier ist ein Bezug zu einer anderen Bibelstelle, die mir auch sehr wichtig geworden ist, im 2. Korinther 11. Da wird auch davon gesprochen, dass die Welt und dass es eine Verführungsmacht gibt, die uns von unserer bräutlichen Treue dem Herrn gegenüber abhalten will. Und das ist nicht zuletzt auch die Welt mit ihren Lüsten. Ich lese mal 2. Korinther 11, Abvers 2. Da sagt der Apostel Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Wisst ihr, das ist die Gefahr, die hinter diesen Verführungen der Welt steht. Es ist die Gefahr, dass wir unser Herz an Karriere, an Haus, an Geld hängen, an die Dinge dieser Welt, an Erfolg und dass wir letztlich unsere Gesinnung abwenden lassen von der Einfalt gegenüber Christus. Was bedeutet Einfalt? Das ist ein ganz wichtiges Wort und eine ganz wichtige Sache. Einfalt bedeutet, dass nur eine Sache, nur eine Person mir wichtig ist, nämlich mein Herr Jesus Christus. Dass ich in ihm alles habe. Und nichts anderes will und anderes brauche, das bedeutet Einfalt. Luther hat es so wunderbar ausgedrückt in seiner Übersetzung des Psalms 73, als er gesagt hat, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist Einfalt. Ja? Und ich weiß nicht, wie das euch gegangen ist, aber als jung bekehrter Christ, da hat man, denke ich, oft diese Einfalt und diese erste Liebe. Mir jedenfalls durfte das ein Stück geschenkt werden, das mir ganz groß war. Jetzt brauche ich die ganzen Dinge dieser Welt nicht mehr. Ich habe jetzt den Herrn Jesus und der Herr Jesus ist mir alles. In ihm habe ich die ganze Fülle. Der Herr Jesus ist mein Schutz. Er ist mein Trost. Er ist meine Hilfe und mein Schild. Er ist meine Stärke. Er ist mein Friede. Er ist mein Licht, meine Erkenntnis, alles habe ich in dem Herrn Jesus. Ich brauche nichts mehr in dieser Welt. Und genau das ist die Einfalt Christus gegenüber. Und da versucht der Teufel durch vielerlei Listen und Tricks, uns von dieser ganzen Hingabe und Liebe, von dieser überströmenden Freude und Zufriedenheit in Christus wegzubringen. Er sagt, schau mal, du musst doch eigentlich noch Erfolg haben. Du brauchst doch mehr Geld, du musst dir ein schönes, großes Auto kaufen, du musst das haben und jenes haben. Und dann wird unser Herz kalt, es wird zwiespältig. Das ist nämlich das Gegenteil von Einfall, dass wir ein geteiltes Herz haben, wo wir sagen, ja, ich will schon dem Herrn Jesus nachfolgen, aber ich will auch meinen Teil von den Dingen dieser Welt für mich haben. Und das ist genau das, wovor die Bibel warnt. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Gebraucht es so, als müsstet ihr es morgen schon wieder fallen lassen. Ja? Setzt euer Herz nicht rein. Jagt nicht nach den Gütern und Vergnügungen dieser Welt. Sie sind nichtig. Und der große Schaden ist, dass dann der Feind unsere Gesinnung verdirbt und wir nicht mehr aus ganzem Herzen nur für den Herrn Jesus da sind. Sondern wir haben noch andere Ziele und Zwecke. Ja, er ist nicht das Einzige in unserem Herzen. Und da möchten wir doch achtsam sein und uns selber prüfen und auch Buße tun, wo Dinge in unser Herz hineingekommen sind, die uns von dem Herrn Jesus ablenken und die unser Leben beflecken und die unser Leben ein Stück zwiespältig machen. Versteht ihr? Das möchte der Herr uns reinigen. Er möchte uns zu dieser ersten Liebe zurückführen, dass wir von ganzem Herzen wirklich alles wegtun, die ganzen Götzen, die ganzen Ablenkungen der Welt und uns ganz wieder neu ihm hingeben. Und wenn wir in solch einer jungfräulichen Reinheit und Keuschheit mit dem Herrn leben, dann haben wir eine gewaltige Kraft in dieser Welt. Dann haben wir Freude und Frieden und überströmendes Leben. Wenn wir aber zwiespältige Leute sind, die halb in der Welt leben und halb für Christus, dann ist unsere geistliche Kraft gebrochen. Wir haben nicht die Kraft zu überwinden. Wir haben geistliche Nöte hier und dort. Wir werden unzufrieden. Wir murren wie Israel in der Wüste. Und ich fürchte, das ist der geistliche Zustand bei manchen Kindern Gottes heute, weil die Welt mit ihren Verlockungen uns ein Stück weit gefangen genommen hat. Und da ist es, denke ich, der Wunsch unseres Herrn, dass wir uns von diesen Verstrickungen freimachen und reinigen durch Buße und dass wir ganz neu uns dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen, dass wir in ihm die Welt überwinden. Schaut, was sind denn die Gefahren und Versuchungen dieser Welt? Der Apostel Johannes warnt uns vor drei Dingen, die uns selber zur Gefahr werden, und es zeigt uns auch, was uns gefährlich werden kann. Bei uns selber haben wir die Lust des Fleisches, die Begierden unserer eigenen sündigen Wesensart, die noch in uns sind. Wir haben die Lust der Augen, dass wir etwas begehren, was wir gerne für uns hätten. Und wir haben den Hochmut des menschlichen Eigenlebens. Diese drei Dinge sind Gefahren in unserem Leben. Und wir alle sind da versuchlich. Das muss man erst mal zugeben. Wenn jemand sagt, für mich ist die Welt überhaupt keine Versuchung, ich bin längst völlig geheiligt und abgesondert von der Welt, dann glaube ich das dem nicht. Ja? Wir haben unser Fleisch noch an uns. Wir sind versuchlich. Und das Gefährlichste ist, wenn wir uns das nicht einmal Rechenschaft drüber geben, sondern fromm meinen, darüber wegspringen zu wollen. Ja? Wir alle sind versuchlich. Und das weiß der Teufel auch. Sondern wir müssen wachsam sein und diese Versuchungen in den Tod geben. Ich möchte das mal ganz kurz erwähnen, was so für uns eine Gefahr werden kann in dieser Welt. Das eine ist Geld und Besitz. Die Welt sagt, wenn du bei uns einsteigst, kannst du schnell reich werden. Du kannst viel Geld verdienen. Und mit dem vielen Geld kannst du dir alle schönen Dinge kaufen, was du dir nur wünschst. Nicht nur ein Auto, sondern ein ganz tolles Auto. Nicht nur ein Haus, sondern ein ganz tolles Haus. Nicht nur ein Computer, sondern ein Supercomputer. Und so geht es weiter. Immer mehr, immer teurer, immer besser. Und wenn wir in diesem Rennen der Welt mitmachen, dann sind wir Verstrickte und Gefangene. Dann macht man auch noch Schulden, um zu konsumieren. Das sagt die Welt auch noch. Ah, du hast Kredit, du kannst auch gerne noch ein teureres Auto kaufen, auch wenn du es dir gar nicht leisten kannst. Mach's einfach. Deine Lust, das ist doch toll. 300 PS ist doch viel besser als 200, oder? Wisst ihr, und mit solchen Dingen werden die Menschen geködert. Und sie werden ein Stück abgezogen von der himmlischen Gesinnung hin zu einer irdischen Gesinnung. Und damit ist ein ganz großer Schaden verbunden. Die Welt bietet uns auch Macht an und Selbstverwirklichung. Das ist vielleicht gerade auch für die Jüngeren ein Problem. Sie haben Abitur gemacht, sie studieren und nun sagt die Welt, ja, du kannst Karriere machen, du kannst Manager werden, du kannst ganz groß rauskommen, du kannst dich deine Ideen verwirklichen, du kriegst 100 Leute zur Verfügung, du kriegst viel Geld. Aber was ist die Kehrseite? Erstens wird das Herz oft aufgeblasen, wenn man nicht einen Auftrag hat, auch solche Führungsstellung zu übernehmen. Und zweitens werden die Menschen oft gefangen genommen, dass sie 60 Stunden in der Woche nur noch fürs Geld und für den Arbeitgeber arbeiten. Und sie haben keine Kraft mehr für die Gemeinde, für den Dienst, für den Herrn, für die Familie. Sie werden ausgenutzt. Sie haben zwar viel Geld, aber keine Zeit mehr für den Herrn. Und das ist auch ein Fallstrick. Und dann gibt es natürlich die geschlechtliche Lust. Diese Versuchung, die eigenen Begierden zu befriedigen, ohne und außerhalb der Ehe, so wie Gott es eigentlich geordnet hat. Und auch das ist in der heutigen Welt und auch unter Christen eine gefährliche Versuchung, wo wir sehen dürfen, Gott meint es gut mit uns. Er möchte uns segnen in einer christlichen Ehe und das geben, was wir brauchen. Und wenn Gott uns einfach da einen anderen Weg führt, dann gibt er uns auch Gnade. Aber sich selber das zu holen, was Gott in seiner Güte nicht möchte, auf den falschen Wegen, das ist eine gefährliche Verführung der Welt. Und dann die weltlichen Vergnügungen. Ihr Lieben, das ist ein schlimmer Fallstrick, wenn man der Vergnügungsindustrie der Welt, diesen ganzen Angeboten, Rock- und Popmusik, Disco, Kino, diesen ganzen Dingen nachgibt. Da wird das Herz beschmutzt und weggezogen von Christus. Ich habe das auch unseren jungen Leuten gesagt, schaut, was ihr anseht, was ihr in euer Herz aufnehmt. Es gibt schöne Zeiten der Erholung in der Gemeinschaft mit anderen. Man kann manche Dinge tun, wo Gott wirklich auch segnet. Aber die ganzen Angebote der weltlichen Vergnügungsindustrie, sie sind von dem Teufel und sie vergiften das Herz der Gläubigen und ziehen es weg von Gott. Und deswegen müssen wir uns da hüten. Und genauso auch höhere Erkenntnis, Gnosis, Erkenntnis der Tiefen und der Höhen, Menschenweisheit. Wisst ihr, wenn ihr studiert, dann ist es eine Gefahr und da muss man sich bewusst sein, dann tritt man in diese höheren Bildungseinrichtungen an, wo eine falsche Religion gepflegt wird, nämlich der Kult der Gnosis und der Erkenntnis. Der moderne Mensch meint ja, durch die Wissenschaft kann er alles erkennen und kann das Leben besser werden und das ist ein Religionsersatz, das ist ein Götze. Und wenn da Gläubige nicht von Gott die Gnade haben, dann können sie durch ein Studium auch unter Umständen am Glauben großen Schaden nehmen und aufgeblasen werden und hochmütig werden. Ja, auch da muss man aufpassen. Ja, und das ist aber das andere, wenn wir da wachsam sind, wenn wir da wirklich unsere Stellung als heilige Braut des Christus festhalten, dann können wir diesen ganzen Versuchungen widerstehen. Wir können sie überwinden durch den Herrn Jesus. Und da möchte ich zum Abschluss noch draufkommen und auch nochmal dieses Wort lesen. Der Herr Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Und in 1. Johannes 5, Vers 4 und 5 lesen wir noch einmal das, was da ergänzend gesagt wird. Und das ist eine Ermutigung an dich und mich, dass wir dieser Welt und ihren Verführungsmächten nicht verfallen müssen, dass wir nicht uns von ihr überwinden lassen müssen. Wir lesen in 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also du und ich, wir sind berufen, diese Welt mit ihren Verführungen und Versuchungen zu überwinden. Sie zu besiegen. Aber das können wir nur, wenn wir uns nahe an den Herrn Jesus halten. Wenn wir wirklich konsequent mit ihm den Weg gehen und uns nicht ablenken lassen durch allerlei Verführungen und Irrtum. Die Welt legt ihre Schlingen aus, ihre Netze, aber wir müssen nicht reintreten. Wenn wir dem Herrn Jesus folgen, dann können wir diese Schlingen umgehen und diese Netze durchschneiden und können siegen. Und dazu hat uns Gott berufen, dass wir diese Welt überwinden durch unseren Glauben, durch unsere Treue, dadurch, dass wir uns ganz nah bei dem Herrn Jesus halten. Und dann haben wir Kraft von dem auferstandenen Herrn. Ich möchte noch mal zwei Bibelstellen dazu lesen. Römer 8, Vers 37, da finden wir, wer die Quelle unserer Kraft und unseres Sieges ist. Es ist unser Herr Jesus Christus, der für uns gekreuzigt wurde und der auferstanden ist. Vers 37 lesen wir in Römer 8. Aber in dem allem überwinden wir weit, sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Der Herr Jesus ist es, durch den wir überwinden. Der Herr Jesus bringt uns ans Ziel, wenn wir uns an ihm festhalten. Und in 1. Korinther 15 lesen wir etwas von der Kraft der Auferstehung. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind mit dem Herrn Jesus gekreuzigt und gestorben dieser Welt. Das sagt der Apostel Paulus in Galater 6. Diese Welt ist für mich gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Das ist Sieg. Dass wir wissen, in dem Herrn Jesus bin ich gestorben, den Versuchungen dieser Welt, sie haben keine Macht über einen Toten. Einen Toten kannst du nicht zum Sündigen verführen. Wenn du einem Toten ein teures Auto verkaufen willst, der wird nie drauf anspringen. Das geht gar nicht. Er ist tot. Er kann nicht. Und so sind wir der Welt gestorben und gekreuzigt. Und diese Welt ist für uns tot, wenn wir die richtige Stellung in Christus einnehmen. Und dann gilt eben auch das, was wir in 1. Korinther 15 finden, dass nämlich die Auferstehung des Herrn Jesus auch unsere Auferstehung ist. Wir sind mit ihm auferstanden und wir haben Teil an seinem Sieg. Und da heißt es ja in diesem Auferstehungskapitel am Ende, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also dürfen wir Mut fassen. Wir müssen uns nicht von dieser Welt verstricken und ablenken lassen. Wir haben in dem Herrn Jesus die Kraft, die Welt zu überwinden und als eine heilige Brautgemeinde mitten in einer immer gottloseren Welt zu leben. Genau das ist unsere Berufung und genau dazu will der Herr Jesus dich und mich gebrauchen, dass wir Lichter in der Welt sind. Ich lese dazu nochmal zum Abschluss einen Vers, der mich immer wieder ermutigt aus dem Philipperbrief. Da wird uns gezeigt, was unser Auftrag ist, solange wir noch auf der Erde sind. Und dabei will uns der Herr Jesus Kraft geben. Philipper 2, Vers 14 und 15. Da heißt es, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Und da möchte ich euch dazu ermutigen, dass wir doch wirklich auch in Heiligkeit, in Absonderung leben, dass wir bewusst gegen den Strom leben, dass wir uns nicht der Welt angleichen, sondern genau unser Licht leuchten lassen durch ein heiliges Leben, durch ein abgesondertes Leben, aber in der Liebe Christi, dass die Sünder merken, es gibt einen Weg, wo ich Frieden und erfülltes Leben finden kann, nämlich bei dem Herrn Jesus. Das sollen sie an uns merken. Das sollen sie an uns erkennen. Und dazu will uns der Herr Jesus die Kraft und die Gnade geben. Möge der Herr jedem Einzelnen von uns einfach Ermunterung schenken. Und auch die Gnade, dass wir Dinge, mit denen wir uns mit der Welt verstrickt haben, ablegen, damit wir in ganzer Hingabe für den Herrn leben und ein Licht sein können für diese Welt. Amen.
Ja, liebe Geschwister im Herrn, auch ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich möchte zur Ehre des Herrn Jesus Christus Zeugnis ablegen, was der Herr in meinem Leben getan hat. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist André Vornhold. Ich bin 42 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Wir leben in der Nähe von Stuttgart, südöstlich, etwa 25 Kilometer von Stuttgart entfernt. Ich bin und durfte, so muss ich es besser sagen, zum Glauben kommen dürfen an den Herrn Jesus Christus im Alter von circa 21 Jahren. Und zwar war das eine Phase in meinem Leben, wo ich auf der Suche nach Gott war und durch wunderbare Umstände ich dann eben auch geführt wurde, eine Bibel zu kaufen. Und darin gelesen habe und den Herrn Jesus kennengelernt habe, der mir nicht unbekannt war. Denn ich komme aus einem katholisch geprägten Elternhaus, aber ich habe dort nie die Wahrheit des Evangeliums hören dürfen. Und auch in der katholischen Kirche wurde mir dieses so nie klar. Aber durch das Lesen der Bibel und auch durch verschiedene christliche Bücher ist mir klar geworden, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. Und so durfte ich seinen Namen anrufen und um Vergebung meiner Sünden beten und bitten. Das geschah im stillen Kämmerlein, ganz ohne Zuschauer, ohne Zeugen, was mir später ein wenig zur Anfechtung wurde, weil ich eigentlich kein genaues Datum meiner Bekehrung immer sagen konnte. Andere konnten das, ich nicht, und das wurde mir manchmal zur Not. Ich war nach meiner Bekehrung wie ein Schwamm. Ich habe alles Mögliche in mich hineingesogen, was ich an christlicher Literatur bekommen konnte. Also ich habe sehr viele Bücher gelesen und unter anderem, und das kam zustande im Rahmen eines Zivildienstes, den ich in einem Altenheim durchgeführt habe, dass mir eine Schwester dort ihre Büchersammlung geschenkt hat. Und unter anderem waren da auch Bücher dabei von Reuben Torrey. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Das ist ein Erweckungsprediger oder ein Evangelist des 19. Jahrhunderts gewesen. Und der hat ein Buch geschrieben über den Heiligen Geist. Und wie gesagt, ich war wie ein Schwamm, wollte alles wissen. Da war auch viel fleischlicher Ehrgeiz, auch Karrierestreben dabei. Ich wollte ein großer Christ sein, der vollmächtig ist und der sehr viel im Reich Gottes bewirken kann. Und so habe ich auch dieses Buch gelesen. Und in diesem Buch wird Bezug genommen auf eine Situation, die wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 19 finden, wo es auch um die Jünger des Johannes geht. Und Paulus trifft sie und fragt sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und Torrey hat es so ausgelegt, dass eben nach der Bekehrung eine zweite Erfahrung, eine Geistestaufe notwendig ist. Und ich habe das, wenn ich das so gelesen habe in der Apostelgeschichte, ja, nur gedacht, naja, die sind gläubig geworden und haben aber nicht den Heiligen Geist empfangen. Ja, habe ganz außer Acht gelassen, dass es sich hierbei ja um eine heilsgeschichtliche Besonderheit handelt und dass die Lehre der Bibel sehr wohl die ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen, wenn wir gläubig werden und dadurch auch versiegelt werden. Aber das war mir nicht klar. Ich hatte auch niemanden, den ich fragen konnte. Und ich habe mich auch sehr naiv verhalten und habe, wie gesagt, alles aufgenommen, was ich finden konnte und auch eben diese Lehre. So habe ich um die Geistestaufe gebeten und war der Meinung, dass dieses vom Herrn so sei und notwendiger Schritt sei zur besonderen Vollmacht in Christus. Mir wurde auch schnell klar, dass, nachdem man zum Glauben gekommen ist, dass der nächste Schritt auch die Wassertaufe ist, die Glaubenstaufe ist. Ich war ja in der katholischen Kirche, wie ich so sage, immer feucht gesegnet worden, aber das war natürlich nicht meine Taufe. Ich bin ja dort als Säugling getauft worden, aber das konnte ich nicht als Taufe anerkennen. Und so war völlig klar, dass man zur Taufe selbst gehen muss und sich selbst entscheiden muss, nachdem man zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist. Also habe ich mich in der Zeit umgesehen nach einer Gemeinde, die mir biblisch erschien. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der katholischen Kirche. Mir war klar, das ist nicht der richtige Weg. Da gibt es viele Irrungen und Wirrungen. Und das war mir dann bewusst, dass das nicht richtig sein kann. So habe ich zunächst in der Landeskirche gesucht. Ich habe auch dort meine Frau dann kennengelernt. Und wir haben uns dann gemeinsam auf den Weg nach einer bibeltreuen Gemeinde gemacht. Und wir haben diese dann gefunden in der Baptistengemeinde. Und mir ist sofort aufgefallen, in der Baptistengemeinde ist es anders wie in der evangelischen Landeskirche. Und in der evangelischen Landeskirche war alles sehr, sehr still. Die Leute haben sich kaum begrüßt. Und bei den Baptisten, da war es lebendig. Da wurde man freudig, freudestrahlend, genauso wie auch hier übrigens, begrüßt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Aber was ich nicht erkannt habe, es war mir alles auch völlig unklar, dass es Verwirrungen und Irrungen gibt und Irrlehre gibt in den Gemeinden. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es ist alles wunderbar in der Christenheit. Da gibt es keine großartigen Schwierigkeiten. Da gibt es auch keine Irrlehren in dem Sinn. Das war mir alles nicht klar. Und so war mir auch nicht klar, dass diese Baptistengemeinde eigentlich schon im Kern vermischt war mit Irrlehre. Und zwar pfingstlerische, charismatische Irrlehre, die sich auch dank einer Erneuerungsbewegung, die es damals gab, Gemeinde und Charisma, in den baden-württembergischen Baptistengemeinden breit gemacht hat. Das war mir alles nicht bewusst und klar, sondern im ganzen Gegenteil. Ich dachte, das ist lebendiger Glaube. Das sind die Geistesgaben, die gegeben wurden, wie zum Beispiel das Zungenreden oder auch Prophetie. Das müsse auch heute in jeder lebendigen Gemeinde so sein. Und auch wollte ich als junger Gläubiger, der ich auch sehr auf Karriere aus war und wie gesagt jemand sein wollte im Reich Gottes, ich habe mich danach ausgestreckt. Ich wollte unbedingt auch Zungenreden, Weissagen und so weiter. Nach meiner Taufe habe ich allerdings ganz massive Anfechtungen erlitten. Plötzlich, ich war zuvor in meinem vorigen Leben verstrickt in okkulter Rockmusik und all diese Dinge sind nach meiner Taufe wieder hochgekommen und ich habe sehr massive gedankliche Anfechtungen gehabt und habe mich in meiner Not und Verzweiflung an meine Ältesten und an den Pastor gewandt. Und man kam sehr schnell auch auf die Idee, dass möglicherweise in meinem Fall auch Vorväterschuld vorliegt. Das heißt, irgendwelche Flüche oder Belastungen auf mir von meinen Vorfahren her lasten, beziehungsweise ich noch dämonische Bindungen habe. Und so kam ich sehr schnell in die Mühlen des Befreiungsdienstes. Das ist auch ein Kennzeichen innerhalb der charismatischen Bewegung, dass man eben freigebetet werden muss von so mancherlei Belastungen, die man angeblich als Wiedergeborener noch haben kann. Ja, all das habe ich über mich ergehen lassen. Ich habe auch in der Folge eine Film aufgesucht, die immer prophetische Bildeindrücke über mir hatte, die mich dann in verschiedenen Phasen gesehen hat und zum Beispiel als Kind gesehen hat, mit gebundenen Händen, mit schwarzen Stricken, die gelöst werden müssen. Und das wurde dann so ausgelegt, dass ich eben gebunden bin an bestimmte Sünden und die müssen erst vollmächtig durch das Gebieten gelöst werden. So ging das eine ganze Weile und viele Jahre. Und was hat das mit mir gemacht? Bin ich dadurch frei geworden von diesen Bindungen? Ich hatte nicht das Gefühl. Ich habe so eher das Gefühl gehabt, dass ich im Laufe der Jahre, dass mein Glaubensleben sich immer ungesünder entwickelt. Ich war natürlich mittlerweile auch Zungenredner. Ich habe mich in der Firma einem Gebetskreis von Charismatikern angeschlossen. Wir haben für die Firmenangelegenheiten gebetet. Nicht einfach schlicht im Glauben und Vertrauen, sondern proklamierend, fordernd, gebietend. Ja, das dachte ich, gehört zum vollmächtigen Christsein. Das ist genau das, was man ja auch in den Evangelien liest. Ja? Aber eine heilsgeschichtliche Unterscheidung der Schrift, wie sie uns geboten ist, war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. So bin ich immer mehr in das Charismatische hineingeraten und verstrickt worden. Und selbst habe ich auch selbst dazu beigetragen, dass diese Lehren weiter verbreitet wurden. Ich habe zum Beispiel einen sogenannten Alpha-Kurs geleitet. Das ist ein Kurs, der über 10 Wochen geht und der aber auch charismatische Inhalte vermittelt, insbesondere zum Thema des Heiligen Geistes. Auch hier wird er dann an einem bestimmten Wochenende unter Handauflegung vermittelt. Und auch hier habe ich das mitpraktiziert und es gab auch einige Zwischenfälle. Da ist eine Frau zum Beispiel in eine Psychose geraten dadurch, hat zwanghaftes Schreiben praktiziert. Das muss man sich mal vorstellen. Man schreibt und plötzlich verändert sich die Handschrift beim Schreiben. Man hat das Gefühl, man schreibt unter Diktat. All das ist bei dieser Frau aufgetreten. Sie musste in die Psychiatrie. Und so gibt es viele andere Dinge. Auch in der Zwischenzeit hat sich einiges bei meinem Gebetskreis, bei diesem charismatischen Gebetskreis in der Firma getan. Es wird ein Bruder, der aber verirrt ist in diesem charismatischen Gedankengut, eben verstrickt ist, der hat diesen Kreis geleitet, war ein sehr vollmächtiger Bruder, so kam es mir vor jedenfalls. Er hat sehr viele Bücher geschrieben, indem er seine Träume aufgeschrieben hat, die Gott ihm gegeben hat. Und das alles habe ich so gesehen und bewundert und dachte, das ist einer, der wirklich sehr vollmächtig ist. Und so wollte ich auch sein. Aber dieser Bruder, dem ging es immer schlechter. Der hat plötzlich Depressionen gehabt. Der hat ganz komische Eigenarten plötzlich entwickelt. Er hat Zwänge gehabt. Er hat auch Fratzen gesehen und hatte das Gefühl, dass es in seinem Haus spukt. Okkulte Phänomene im Haus. Und das hat mich erschrocken, dass doch dieser vollmächtige Bruder in solche krassen Anfechtungen geraten ist und krasse Nöte erlebt hat. Und das kam mir komisch vor. In der Zwischenzeit hat auch meine Frau, die Gott sei Dank nie in das Charismatische hineingerutscht ist, ganz anders wie ich. Sie hat sich Gedanken gemacht über das Zungenreden und hat beim Missionswerk Mitternachtsruf, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, ein Buch, das dort aufgelegt ist, von Roger Libby, Sprachenreden kontra Zungenreden, das hat sie gekauft und ich habe zu ihr gesagt, ich weiß ganz genau, was in dem Buch steht. Ich war ja Zungenredner zu dem Zeitpunkt. Ich weiß ganz genau, dass die Brüder das ablehnen. Aber ich hatte ja die Erkenntnis, dass es die Zungenreden ja heute noch gibt. Ich habe zum Beispiel diese berühmte Bibelstelle in 1. Korinther 13 nach dem Vollkommenen so ausgelegt, dass das die Wiederkunft Christi sei und dass bis zur Wiederkunft des Herrn natürlich auch diese Gaben da sein müssen. So war ich überzeugter Zungenredner, aber ich bin ins Nachdenken gekommen. Das Buch hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe darin geblättert. Und dann lese ich eben, dass Zungenreden, es wurde sehr gut dargelegt, es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Eigentlich müsste man biblisch gesehen das Ganze als Sprachenreden bezeichnen, denn es war ein Fremdsprachenreden und kein Gelalle und Gestottere, wie es heute so oft praktiziert wird und wie ich es selbst auch praktiziert habe. Ich bin also in Zweifel geraten. Immer mehr kamen mir in mir Gedanken auf, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. So habe ich angefangen zu beten, Herr Jesus, korrigiere mich, wenn ich daneben liege. Und das war der Schlüssel. So ging es dann weiter, dass ich angefangen habe, Buße zu tun über das Zungenreden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das dazu geführt hat, dass ich in massive Anfechtungen, Nöte und Ängste geraten bin. In meiner Verzweiflung habe ich Psalm 25 gebetet, den ich ganz kurz auszugsweise vorlesen möchte, ab Vers 16. Psalm 25, Vers 16. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Führe mich heraus aus meinen Nöten, sieh an mein Elend und mein Leid und vergib mir alle meine Sünden. Sieh an meine Feinde, denn es sind viele und sie hassen mich grimmig. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Das war mein Herzensgebet in einer Zeit der Not und Anfechtung, der Sorge, nicht gesund zu sein im Glauben. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht nach Wahrheit. Wo konnte ich jetzt weitere Informationen herbekommen über die Charismatik? Und ich bin es so gewöhnt, das hat auch mit meinem Beruf teilweise zu tun, dass ich das Internet eben als Informationsrecherche oder für die Informationsrecherche verwende. Und so bin ich auf den Dienst von Rudolf Ebertshäuser gestoßen, der eine Webseite dort, das Wort der Wahrheit.de, betreibt. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er dieses Zeugnis der Wahrheit im Internet auch platziert. Denn das Internet ist sicherlich eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite gibt es sehr viele Informationen, die man dort recherchieren kann, die auch teilweise nützlich sind. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine große Quelle der Verführung und Versuchung. Aber durch Gottes Führung und Gnade durfte ich diese Webseite finden und habe mir natürlich die Inhalte dieser Seite angeschaut. Da klärt er auf über die Verführungen, Verirrungen für die falschen Lehren der Charismatik und der Pfingstbewegung. Und ich kann euch sagen, mir sind die Augen aufgegangen. Und mir war plötzlich klar, ich bin verführt. Und ich kann euch sagen, das ist eine Erkenntnis, die zerschmettert einen völlig. Ja, wir haben in den Tagen hier in der Verkündigung gehört von Zerbruch. Bisher hatte ich vielleicht noch keinen Zerbruch in der Form erlebt. Aber das war der Punkt, wo ich zerbrochen bin. Nach so vielen Jahren der Verirrung, ich selbst habe mich ja als Evangelismatiker bezeichnet. Also ich war ja evangelikal einerseits, bibeltreu, ja, habe ich mich immer so gesehen. Die Bibel war immer Gottes Wort für mich, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite wollte ich natürlich auch die Gaben, die Geistesgaben, die spektakulären Gaben auch erleben, wie Prophetie und Zungenrede. So habe ich mich als Kunstwort, ja, Evangelismatiker bezeichnet. Und das ist alles zerbrochen. Und das ist der Nullpunkt, wenn man das erreicht und sieht, wie viele Jahre sind draufgegangen für einen Weg, der nicht gesund war. Das ist der Nullpunkt, den ich erreicht habe. Ja, so habe ich weiter Buße getan und ich kam weiter in Anfechtungen. Und auch das hat mir sehr stark zugesetzt und so habe ich den Rudolf auch aufgesucht und ihm Hilfe gebeten. Und ich bin ihm auch sehr dankbar dafür, dass er sich Zeit genommen hat, sich meine Geschichte angehört hat, die ich hier so zusammenfassend rübergeben kann. Und wir haben gebetet und ich habe Buße getan. Mich von diesen ganzen charismatischen Inhalten und den vielen Handauflegungen und den vielen Dingen, die an mir praktiziert worden sind, die ich auch gesucht habe, habe ich mich losgesagt in den Namen des Herrn Jesus und mich neu dem Herrn hingegeben. Und da sind mir auch einige im Nachgang durch das Studium des Wortes einige wunderbare Weisheiten und Mitteilungen des Wortes Gottes neu bewusst geworden, die primär natürlich an Israel gerichtet sind. Ich spreche von Jeremia, Kapitel 30 und 31, die natürlich primär an Israel gerichtet sind, aber seelsorgerlich mir sehr viel gesagt haben. Und ich möchte da kurz etwas wiedergeben aus Jeremia 30. Da sagt der Herr ab Vers 11 in der Mitte: Doch ganz ungestraft kann ich dich nicht lassen. Denn so spricht der Herr: Dein Schaden ist verzweifelt, böse und deine Wunde unheilbar. Niemand führt deine Rechtssache. Es gibt kein Heilmittel für die eiternden Wunden. Kein Verband ist für dich da. Alle deine Liebhaber vergessen dich. Sie fragen nicht mehr nach dir. Denn wie dich ein Feind schlägt, habe ich dich geschlagen. Mit grausamer Züchtigung. Weil deine Schuld so groß ist und deine Sünden so zahlreich. Was schreist du über deinen Schaden und deinen unheilbaren Schmerz? Weil deine Schuld so groß ist und deine Sünden so zahlreich, habe ich dir dies zugefügt. Und dann weiter, Vers 17, denn ich will dir Genesung bringen und dich von deinen Wunden heilen. Und in Kapitel 31 heißt es, Jeremia 31 ab Vers 18 oder Vers 17, ja, es gibt Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Ich habe wohl gehört, wie Ephraim sagt, du hast mich gezüchtigt. Ja, das war das, was ich gesagt habe. Herr, du hast mich gezüchtigt aufgrund meiner Verfehlungen, meines Weges. Ich bin in die Irre gegangen und ich bin dem Herrn dankbar. Er hat mich gezüchtigt. So lesen wir das auch in Hebräer 12. Und ich bin gezüchtigt worden wie ein ungezähmtes Rind. Bringe du mich zur Umkehr, so werde ich umkehren, denn du, Herr, bist mein Gott. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen bin, schlage ich mir auf die Hüfte. Ich schäme mich und ich bin sogar zu Schanden geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Und dann darf ich hören, was der Herr hier sagt zu Ephraim und dann auch seelsorgerlich zu mir. Ist mir Ephraim ein teurer Sohn? Ist er mein Lieblingskind? Doch so viel ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Und das war mir Trost. Der Herr hat sich über mich erbarmt. Ja, ich bin durch viel Leid gegangen. Und der Herr hat vieles aufgedeckt, viele Fehlentwicklungen in meinem Herzen. Da war viel Weltförmigkeit. Ich bin in der charismatischen Zeit, ich habe mich nie als Charismatiker gesehen, sondern wie gesagt als Evangelismatiker, als jemand, der das tut, was in der Bibel steht. Ja, bin ich trotzdem vom Herrn abgedriftet, bin weltförmig geworden. Ich bin, das muss ich zu meiner Schande sagen, in die Disco wieder zurückgegangen, ins Kino, habe weltliche Genüsse gesucht und bin immer mehr vom Herrn abgedriftet. Nicht, dass ich ihm aus den Augen verloren hätte oder nicht mehr gebetet hätte, aber auch das Lesen des Wortes Gottes war in dieser Zeit, ich möchte sagen, mühsam. Vor allen Dingen dachte ich, ach, ich habe das ja alles schon gelesen. Warum soll ich das immer wieder lesen? Ich kenne das doch, was in der Schrift steht. Und so bin ich vom Herrn abgedriftet. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass er mir Gnade und Raum zur Buße gegeben hat, auch wenn das für mich sehr schmerzhaft war. Und so darf ich bezeugen, durch das Wort Gottes einfach frei geworden zu sein und auch die Wahrheit im Wort Gottes mehr und mehr erkannt zu haben. Und so ist es mir ein großes Anliegen, bis zur Wiederkunft des Herrn oder bis zu meinem Abscheiden, dem Herrn in Treue zu dienen und gemäß Judas 3 für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn es ist eine große Not, wie mir bewusst wurde, so viele sind in dieser Verstrickung drin und es sind ernstmeinende Menschen. Sie wollen dem Herrn dienen, das weiß ich. Ich war ja selbst so einer. Und ich sehe die Ernsthaftigkeit und kann Ihnen auch den Eifer für den Herrn bestätigen, aber es fehlt Ihnen teilweise die rechte Erkenntnis. Und für diesen Dienst an diesen Menschen möchte ich mich gerne weiter einsetzen. Ich möchte auch den Geschwistern dienen und sie warnen, nicht in diese Irreführung der Pfingst- und charismatischen Bewegung hinein zu geraten, sondern nüchtern und treu bei dem Herrn zu bleiben, in der Einfalt, so wie wir das heute auch schon gehört haben, am Wort zu bleiben. Denn im Wort haben wir alles, was wir benötigen. Das war das, was ich euch weitergeben wollte, was mir auf dem Herzen lag. Möge der Herr uns alle segnen, uns bewahren auf dem Weg der Einfalt, des schlichten Vertrauens ihm gegenüber, dass wir ihm in Treue dienen, wo wir können, aus seiner Kraft. Amen.